Ja, ihr Lieben, wir sind in unserer Bibelkundereihe zum Hohelied durchgekommen. Und ich lese mal ein paar Verse aus diesem Buch. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Siehe, auch du bist schön, mein Geliebter und liebenswert. Und unser Lager ist frisches Grün. Die Balken unseres Hauses sind Zedern, unsere Dachsparren sind Wacholder. Ich bin eine Narzisse von Sharon, eine Lilie der Täler. Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten zu sitzen, gelüstet es mich, und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Das Hohelied ist ein einzigartiges Buch in der Bibel. Ein Buch über die Liebe. Doch meistens, wenn es um Liebe geht, dann kommt es auch schnell zu Spannungen, zu Herausforderungen und manchmal auch zu Streit. Tatsächlich erging es dem Hohelied, diesem Buch selbst, so in der Geschichte. Die bildlichen Beschreibungen der Liebe zwischen einem Mann und einer Frau, die haben dazu geführt, dass dieses Buch sehr unterschiedlich ausgelegt wurde und teilweise sogar mit einer Altersbeschränkung versehen wurde. Einige Rabbis verboten das Lesen dieses Buches für unter 30-Jährige. Im Mittelalter musste man mit der Strafe der Exkommunikation rechnen, wenn man die Beschreibungen der Liebe dieses Buches natürlich auf zwei Menschen auslegte. Also auf die Liebe zwischen Mann und Frau. Ein brisantes Thema. Ein spannendes Buch. Das Hohelied. Es trägt im ersten Vers den Titel Lied der Lieder. Lied der Lieder. Das ist ein hebräischer Superlativ. Das heißt, es bedeutet das höchste oder größte oder beste Lied. Das Lied, das alle anderen Lieder überragt. Und so ein Superlativ kennen wir zum Beispiel auch, wenn es heißt, dass der Herr Jesus der Herr der Herren ist und der König der Könige. Es bedeutet, er ist der oberste Herr und der höchste König. Und so ist auch hier der Titel besagt, es ist das Lied aller Lieder. Das Lied über allen anderen Liedern, das höchste Lied. Und mit dem Titel wird auch der Autor genannt. Hier heißt es von Salomo im ersten Vers. Das heißt, wenn Salomo dieses Lied geschrieben hat, dann war das so etwa um 950 vor Christus. Und im ersten und letzten Kapitel wird Salomo auch noch einmal genannt. Und zwischendurch gibt es so manche königliche Pracht, die beschrieben wird und wo so ein bisschen hindurch scheint auch diese königliche Würde von Salomo, die er auch verkörpert. Inhaltlich geht es in diesem Buch darum, dass in ganz poetischer, in sehr bildlicher Sprache die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau beschrieben wird. Einige Stellen weisen darauf hin, dass der Mann Salomo selbst ist. Und am Ende des, so gegen Ende des Buches in Hohelied 7, Vers 1, da wird die Frau Sulamit genannt. Sulamit. Wie ist denn dieses Buch auszulegen? Das ist vielleicht so die größte Spannung, die größte Weise, wie hier auch ganz unterschiedlich gedacht wurde. Schon früh wurde dieses Buch allegorisch ausgelegt. Das bedeutet, dass man davon ausging, hier geht es nicht um eine geschichtliche Tatsache, um tatsächlich eine reale Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern nur als eine Art Geschichte, die etwas Höheres darstellen soll. Ja, also zum Beispiel haben die Juden das früh so ausgelegt, dass es hier eigentlich darum geht, um die Liebe ihres Bundes Gottes zu dem Volk Israel. Und die haben dann verschiedene Bilder genommen aus diesem Hohelied und haben das versucht, mit der Geschichte Israels zu verbinden. Und so finden sie dann von Abraham über die Befreiung aus Ägypten und die Landnahme unter Josua bis hin zum Messias, finden sie dann so ihre Stellen in dem Hohelied. Aber auch die Christen, gerade die frühen Kirchenväter, haben das schnell allegorisch ausgelegt und haben gesagt, hier geht es um, in diesem Buch geht es eigentlich um die Liebe Jesu Christi zu seiner Gemeinde als seine Braut. Das ist quasi das Hauptthema, warum Gott dieses Buch hier inspiriert hat. Es gibt aber auch einige, die haben das philosophisch ausgelegt. Dass sie sagen, es geht hier um die Liebe zur Weisheit. Also eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und der Weisheit, nach der er streben sollte. Oder mystisch, das ist die Liebe Gottes zur Seele des einzelnen Menschen beschrieben wird. Luther verstand es sogar politisch. Er hat das Buch so ausgelegt, dass es das liebevolle Verhältnis einer weisen Obrigkeit und einem gehorsamen Volk darstellt. Für alle diese Auslegungen gibt es aber eigentlich keine konkreten Hinweise, dass dieses Buch tatsächlich so ausgelegt werden sollte. Es wird nicht wie eine Parabel oder ein abstraktes Bild für etwas Geistiges eingeleitet. Und solche Auslegungen machen das Buch auch zu einem geheimnisvollen Rätsel, welches nur mit einem richtigen Schlüssel geknackt werden kann. Sonst bleibt man irgendwie im Dunkeln. Aber wir finden auch im Neuen Testament keinen besonderen Schlüssel oder keine besondere Interpretationsweise, die uns gegeben wird, damit wir dieses Buch in allegorischer oder philosophischer Weise auslegen. Darum ist es angemessen und sinnvoll, das Buch Hohelied erst einmal ganz natürlich zu verstehen. Es geht in diesem Buch tatsächlich, und man glaubt es kaum, es geht um die Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Und das macht die Schwierigkeit so groß. Was hat denn ein Buch über die Liebe zwischen Mann und Frau in der Bibel zu suchen? Auf der einen Seite ist das Thema Sexualität schon in der Antike, aber auch heute ein sehr brisantes Thema. Auch ein Thema, wo man sehr aufpassen muss, wo man sich sehr behüten muss. Es ist ein Thema voller sündiger Laster und Ausschweifungen. Kaum ein anderer Bereich ist Schauplatz von so viel Perversion und offensichtlicher und auch zur Schau getragener Unreinheit wie die Sexualität. Die körperlichen Begierden werden bei unrechtmäßigem Gebrauch ganz schnell zum Götzen. Und das war in der Antike so und das ist auch heute so. Und das ist mit ein Grund, warum der Umgang mit diesem Buch in der Geschichte auch immer mit einer gewissen Scheu, mit einer gewissen Spannung verbunden war. Aber es gab schon auch in der griechischen Philosophie eine Art Gegenbewegung. Und zwar eine Vorstellung, dass alles Sinnliche, alles Körperliche eigentlich niedrig ist, unvollkommen, schwach, schlecht. Und dass es zum philosophischen Ideal gehörte, so das ganz Körperlose zu suchen. Das wurde als geistlich beschrieben, als richtig, als hoch, als würdevoll, als gut. Und viele Christen wurden von dieser Haltung stark geprägt. Da die Philosophen eine scheinbar hohe Moral hatten, ja, sie und eine asketische Lebensweise veranschaulichten, schien es so, dass sie tatsächlich es schafften, so die gröbsten und äußerlichen Sünden zu bekämpfen. Sie missachteten das, wo man einfach dem sündigen Fleisch so Raum gab. Und das führte dazu, dass auch viele Christen zu einer Körperfeindlichkeit geleitet wurden. Ja, wir sehen das zum Beispiel in im Mönchtum oder in anderen Bereichen auch der römisch-katholischen Kirche mit der Einrichtung eines Zölibats für die Priester. Es war unvereinbar, dass jemand, der wirklich nach geistlichen Dingen streben will, dass der sich einer fleischlichen, einer natürlichen Partnerschaft hingibt. Aber es hatte auch noch größere Form, Selbstkasteiung, also dass man sich selbst auspeitschte oder dass man in allen möglichen Bereichen versuchte, sich so weit zu züchtigen, wie es nur irgendwie geht, mit Fasten und allen möglichen Eingrenzungen, weil alles, was so mit dem Körper zu tun hatte und was mit körperlicher, sinnlicher Freude und Genuss zu tun hatte, es wurde ganz leicht als sündig, als anrüchig, als unrein und unfromm gehalten. Das Hohelied gibt uns aber ein anderes Bild ab. Es beschreibt die Liebe zwischen Mann und Frau in den schönsten Farben und Bildern und ganz ungeniert, ganz unverkrampft beschreibt es die Freude an einer gottwohlgefälligen Intimität und verbindlicher ehelicher Liebe. Eine fromme, eine gesunde und fröhliche Balance, ganz abseits von sündiger Unzucht, aber auch von scheinfrommer Askese. Und wir sollten mit diesem Thema Liebe, Beziehung, wir sollten da sehr anständig und sittsam umgehen. Aber als Gemeinde müssen wir auf der anderen Seite uns auch davor hüten, die physische, die romantische Liebe nicht als ein Tabu zu erklären oder den Bereich als einen Bereich anzusehen, für den man sich eigentlich zu schämen hat. Gott hat uns das Hohelied gegeben, damit wir den Wert der Liebe, auch der natürlichen Liebe, erkennen und auch nicht verleugnen können. Nun, wie ist dieses Buch aufgebaut? Nicht nur die Auslegung macht dieses Buch schwierig, nein, auch der Aufbau ist gar nicht so klar ersichtlich, wie es einige Ausleger gerne anzeigen wollen. Manche Übersetzungen, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, manche Übersetzungen setzen in den Bibeltext immer so die Redner vor die einzelnen Texte, wie bei einem Theaterskript. So als wäre das Hohelied eine Art Liebesdrama in verschiedenen Akten, in unterschiedlichen Szenen, die es dann so fortlaufend vorangeht. Aber auch wenn einige Teile so wirken, wie zum Beispiel wie die so wiederkehrende, fast chorartige Refrains und auch Bilder, ist in diesem Buch kein klar erkennbarer, durchgehender Handlungsstrang auszumachen. Ja, also man kann nicht einfach sagen, okay, im ersten Kapitel beginnt es hier und wir können sehen, wie es fortlaufend chronologisch weitergeht bis zum Ende. Es leitet nicht in ein Thema ein und führt dann stringent zu einem großen Happy End oder zu einer besonderen Moral, sondern das Hohelied ist eher eine Art wechselvolles Zusammenspiel von Begehren und Erfüllung, von Trennung und Vereinigung zweier Menschen. Und vielleicht gerade dadurch und auch gerade so ein realistisches Bild der Liebe zwischen Mann und Frau. Die einzelnen Kapitel und Abschnitte erzählen keine fortlaufende Geschichte. Sie sind vermutlich eher verschiedene Liebesgedichte oder verschiedene Szenen, verschiedene Perspektiven aus unterschiedlichen Situationen der Liebe in einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Sie beleuchten unterschiedliche Aspekte der Liebe in dieser Beziehung. Dennoch habe ich einmal versucht, ein paar grobe Abschnitte auszumachen. Ja, wo sich ein bisschen was thematisch bündelt. Und so habe ich vier Überschriften oder vier Abschnitte ausgemacht. Die erste ist von Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 17, also die ersten zwei Kapitel. Ich habe es überschrieben, Sehnsucht der Geliebten. Gerade in diesen ersten beiden Kapiteln wird sehr, sehr stark betont die gegenseitige Sehnsucht und mit vielen Bildern wird hier erzählt. In den ersten 7 Verse geht es um ihr Liebesbekenntnis. Ja, also diese Frau Sulamit, sie bekennt Salomo ihre Liebe. Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. An Duft gar köstlicher sind deine Salben, ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, lass uns eilen, der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Mit Recht liebt man dich. Und dann führt es in Vers 8 bis Kapitel 2, Vers 7, eine Beschreibung der gegenseitigen Freude aneinander. Ja, also wo Mann und Frau einander beschreiben, einander auch ausdrücken, die Freude, die Schönheit des anderen, die liebevolle Sehnsucht. Und es endet dann im zweiten Teil von zweiten Kapitel mit einer Schilderung der Bewunderung auch wieder von ihr, von der Frau. Hier heißt es: Meine Taube in den Schlupfwinkeln der Felsen, im Versteck an den Felsstufen, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Und in Vers 16, mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet. Eine Beschreibung der Sehnsucht der Geliebten. Dann im zweiten Teil von Kapitel 3 bis 6, Vers 3, habe ich genannt diesen Abschnitt Traum und Wirklichkeit. Es beginnt mit einem Traum von der Frau, von Sulamit. Und sie träumt, dass sie ihren Geliebten vermisst und sich aufmacht, um ihn zu suchen. Und sie ist ganz verängstigt, dass sie ihn nicht finden könnte, aber kaum ist sie an den Wächtern vorbei, draußen an den Stadtwächtern, da findet sie ihn. Und dann wird in 3 Vers 6 bis 11 dann beschrieben, wie dieser Mann ankommt, Salomo, wie ein Bräutigam, der ankommt zu einer Hochzeit, plötzlich sieht sie ihn in seiner Pracht. Und hier heißt es: Ihr Töchter Jerusalems, kommt heraus und betrachtet doch, ihr Töchter Zions, den König Salomo in der Krone, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat, am Tag seiner Hochzeit und am Tag der Freude seines Herzens. Und es geht weiter, dass auch er ein Liebesbekenntnis gibt in den ersten 15 Versen. Vom vierten Kapitel, da beschreibt er die Frau in großer Bildgewalt. Hier heißt es: Siehe, schön bist du, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen leuchten wie Tauben hinter deinem Schleier hervor, dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpfen, deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen, jeder Zahn hat seinen Zwilling, keinem von ihnen fehlt er. Wie eine karmesinrote Schnur sind deine Lippen und dein Mund ist lieblich. Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Schläfe hinter dem Schleier hervor. Und so geht es fort, dass er mit so vielen schönen Bildern aus der Natur die Schönheit seiner Frau beschreibt. Und in Vers 7 heißt es dann: Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Und dann geht es fort, dass sie gemeinsam im Garten der Liebe sind. Hier heißt es in 4 Vers 16, wach auf, Nordwind, und komm, Südwind, lass duften deinen Garten, lass strömen deine Balsamöle, mein Geliebter komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut, ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch, esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Und es geht fort, dass es wieder ein Traum ist. In Kapitel 5, Abvers 2, träumt wieder diese Frau. Und ein etwas ähnlicher Traum wie am Anfang vom dritten Kapitel, aber es wird noch panischer. Sie findet wieder ihren Mann nicht und sie geht wieder hinaus und versucht ihn zu suchen und nun sind die Wächter aber nicht da, dass sie ihm mehr oder weniger zum Mann führen, sondern sie schlagen sie sogar, sie verwunden sie und sie sagt, sie ist krank vor Liebe. Aber auch das hier scheint wieder so eine Art Traum zu sein, eine Art auch Anzeichen der Verlustangst und hier wird es zur Panik. Aber dann in 5 Vers 10 eine verliebte Beschreibung wieder ihres Mannes. Und es endet dann in den ersten Versen von Kapitel 6 wieder, dass sie gemeinsam im Garten der Liebe sind. Hier heißt es, mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen zu den Balsambeeten, um in den Garten zu weiden und die Lilien zu pflücken. Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir, er, der in den Lilien weidet. Also eine Art Traum und Wirklichkeit, eine Art Wechselspiel zwischen Verlustangst und doch Wiederentdecken, zwischen Trennung und Wiedervereinigung. Und dann in Kapitel 6, Vers 4 bis 8, Vers 4, da sehen wir den dritten Teil, die Freude an der Liebe. Hier heißt es in 6, Vers 4 bis 7, Vers 11, beschreiben sie wieder gegenseitig ihre Liebe. Sie erklären einander ihre Liebe. In 7, Vers 11 heißt es, ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Also von beiden Seiten wird diese Liebe wirklich bekräftigt, bestätigt und dann auch sehr bildgewaltig ausgedrückt. Und auch hier in Versen 12 bis 14 im siebten Kapitel ist wieder diese Vereinigung in so einem Garten der Liebe. Und die ersten vier Verse in Kapitel 8, da wird noch einmal die Sehnsucht nach Nähe beschrieben, die Sehnsucht nach dem anderen, nach Gemeinschaft, nach Intimität. Und in den letzten Versen von Kapitel 8, und zwar die Verse 5 bis 14, geht es um den Wert der Liebe. Ein bekannter Vers, Vers 6, leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft, ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahrs. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Hier sehen wir sowohl die Dauer als auch die Kraft der Liebe, die sie besonders wertvoll machen. Eine Flamme Jahrs. Selbst Wasser können sie nicht auslöschen. Sie ist stark wie der Tod, dem niemand entgehen kann. Und so sehen wir hier, das gehört zum Wert der Liebe, dass wahre Liebe Dauer und kraftvoll ist. Aber auch in den Versen 8 bis 10 sehen wir den Wert der Liebe, in dem sich die Braut aufbewahrt hat. Hier ist die Rede von einer Mauer mit einer Zinne, die als Schutz einer noch jungen, unreifen Schwester aufgebaut wird. Eine Tür, die mit Zedernbrettern verschlossen wird. Ja, also ein Bild darauf, dass eine junge Frau sich schützt, sich behütet, sich aufbewahrt für die Ehe, für den Ehemann. Und dann sagt sie am Ende, nun aber bin ich vor ihm wie eine, die Frieden anbietet. Also so wie eine Stadt, die fest verbarrikadiert war. Und dann kommt aber der Tag, wo man sagt, okay, diesem König lasse ich Einlass, hier, ich biete Frieden an. Du kannst die Stadt einnehmen. Auch das gehört zum Wert der Liebe. Die Aufbewahrung, die Reinheit bis hin zum richtigen Punkt. Und dann geht's noch um den Lohn der Liebe. Wir haben schon in Vers 7 gelesen, ja, wer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn verachten. Man kann sie nicht erkaufen. Und in Versen 11 bis 14 geht es auch noch einmal darum, dass es beschrieben wird, Salomo hat Weinberge, die bringen ihm viel Gewinn ein, ja, aber der Weinberg der Frau soll ihm gehören, ganz. Das soll ihm ein größerer Gewinn noch sein. Die Liebe soll wie ein Weinberg ganz dem Ehemann gehören. Eine Frage, die in diesem Buch vielleicht aufkommt, ist, wer ist denn diese Sulamit? Wer ist denn diese Frau? Sulamit, dieser Name, heißt entweder Frau aus Sulam, das könnte eine Abweichung von Shunem sein, also eine Art Herkunftsbezeichnung, die Sulamiterin, Sulamit, oder der Name ist ein Wortspiel mit dem Namen Salomo. Also eine feminine Form von Salomo, von Salomos Name. Und damit wäre es dann eine Zugehörigkeitsbezeichnung. So als würden wir sagen, Gerd und Gerda oder Robert und Roberta. Ja, also eine Art Wortspiel mit dem Namen, um Zugehörigkeit darzustellen. Tatsächlich besteht der Großteil des Hohelieds aus Aussagen von dieser Sulamit. Also die Hauptperspektive ist aus der Sicht dieser Frau. Sie hat die größten Redeanteile. Aber wer genau sie ist, das wird uns hier nicht gesagt. Einige Ausleger tendieren dazu, es könnte die Tochter des Pharao sein. Und zwar in 1. Könige 3, da lesen wir, dass Salomo kurz nachdem er König wurde, als erstes die Frau eines Pharao geheiratet hat. Und das war damit wohl seine erste Frau. Und die Liebe, die hier beschrieben wird, sie wirkt so einzigartig, so speziell, dass man dachte, dann wird das sicherlich seine erste Frau, seine erste Liebe gewesen sein. Aber schon und außerdem wird in Hohelied 1, Vers 9 Sulamit als eine Stute an den Prachtwagen des Pharao verglichen. Aber in Hohelied 6, Vers 8 ist auch von 60 Königinnen und 80 Nebenfrauen und Mädchen ohne Zahl die Rede. Sulamit war damit wohl nicht die erste und auch nicht die einzige Frau Salomos. In seiner sündigen Vielweiberei hatte er später 300 Hauptfrauen und 700 Nebenfrauen. Aber dennoch erzählt das Hohelied von einer einmaligen Liebe zwischen Salomo und dieser Sulamit. In 6 Vers 9 heißt es, eine nur ist meine Taube, meine Vollkommene. Sulamit, wir wissen nicht viel über sie. Das Hohelied selbst beschreibt sie eher als eine Art Hirtin, eine Frau, die Schafe weidet. Und zumindest für eine Zeit hat Salomo mit ihr wohl eine einzigartige Liebe erlebt. Eine Liebe erfahren, die in der Ehe eigentlich monogam und bis zum Tode gelten sollte. Lernen wir in diesem Buch etwas über Gott? Das ist eine Frage, die gestellt wurde überhaupt in dieser ganzen Debatte um dieses Buch. Gott kommt hier gar nicht vor in diesem Buch. Außer ganz am Ende mit diesem Kurzform, eine Flamme Jahs, was wohl auf den Namen Jahwe hinweist. Aber sonst wird Gott hier gar nicht erwähnt. Und dennoch lernen wir viel über Gott. Und zwar über Gott als Schöpfer. Gott hat die Liebe geschaffen. Gott ist Schöpfer der Liebe. Beides, sowohl durch teuflische, sündige Perversion, als auch durch falsche, scheinfromme Körperfeindlichkeit, wird diese besondere Gabe Gottes verzerrt und verdorben. Körperliche, emotionale, natürliche Liebe und Sexualität innerhalb des Ehebundes ist eine Gabe von Gott. Sinnliche Freude und intime Liebe im Kontext von verbindlicher Gemeinschaft ist weder sündig noch ungeistlich oder niedrig animalisch. Es ist eine Gabe Gottes an den Menschen. Gott hat Liebe geschaffen. Essen und Trinken, die Schönheit der Natur oder die besondere Liebe zwischen Mann und Frau, Gott hat sie gegeben zum Genuss, zur Freude für die Menschen. Paulus nennt in 1. Timotheus solche Lehren, die sagen, dass man sich von Speisen enthalten muss oder dass man das Heiraten verboten werden sollte. Er nennt es Lehren von Dämonen. Lehren von Dämonen. Und das weist uns darauf hin, wie gefährlich es ist, wenn wir hier in eine falsche Richtung, in eine falsche Sicht hineingehen und die körperliche Liebe so gänzlich als ungeistlich, als gottlos oder zumindest irgendwie eine fleischliche Schwachheit sehen. Der jüdische Philosoph Franz Rosenzweig, er sagte einmal über das Buch mit Recht: Nicht obwohl, sondern weil das Hohelied ein echtes, will sagen ein weltliches Liebeslied war, gerade darum war es ein echtes geistliches Lied der Liebe Gottes zum Menschen. Der Mensch liebt, weil und wie Gott liebt. Seine menschliche Seele ist die von Gott erweckte und geliebte Seele. Das Hohelied, es zeigt uns die Liebe zweier Menschen im Rahmen von Gottes weiser Bestimmung, von Verbindlichkeit und Verantwortung. Mehrfach wird hier auch die Warnung wiederholt, wie so eine Art Refrain: Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Auch hier eine Warnung, nicht vorschnell mit der Liebe zu experimentieren, sich der Liebe hinzugeben, da wo nicht die rechten äußeren Bedingungen auch gegeben sind. Aber die partnerschaftliche Liebe ist an und für sich eine Gabe Gottes, eine Schöpfungsgabe Gottes und eine Gabe, an der Gott selber wohlgefallen hat. Und interessant ist, dass im ganzen Hohelied noch nicht einmal die Rede von Kindern ist. Natürlich ist auch die Vermehrung, das Kinderbekommen, ein Zweck der Ehe. Es gibt einige Stellen in der Bibel, aber das Hohelied, ich glaube, es weist uns auch darauf hin, ja, die Liebe zwischen Mann und Frau hat in Gottes Augen auch einen Wert an und für sich. Einen Wert in sich selbst. Nicht nur instrumenteller Natur. Außerdem hat Gott unsere Körper geschaffen. Gott hat uns Menschen geschaffen als Mann und Frau. Mann und Frau haben verschiedene Aufgaben und verschiedene Verantwortungsbereiche in der Schöpfungsordnung Gottes. Aber das Hohelied, es zeigt in bemerkenswerter und deutlicher Form auf, dass Mann und Frau dennoch gleich wert und individuell wichtig sind. In einigen Religionen, da wird auf die Gefühle, auf die Wünsche, auf die Gedanken einer Frau überhaupt gar keine Rücksicht genommen. Sie sind höchstens Diener zum Wohl des Mannes allein bestimmt. Und ja, in Genesis 3, da lesen wir auch von dem Fluch, den Gott über die Frau ausspricht. Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Genesis 3, Vers 16. Und wir sehen schon, ja, die eheliche Liebe ist in dieser Welt nicht sorglos. Und es gehört zum Fluch des Sündenfalls, dass auch dieses Zusammenspiel der gegenseitigen Verantwortung nicht so ganz leicht ist, nicht immer reibungslos geht. Die Unterordnung der Frau ist auch gerade in unserer Gesellschaft ein ganz verhasstes Thema. Aber das Hohelied zeigt uns auf, dass die Liebe die rechte Form der Schöpfungsordnung beweist. Die rechte Form einer guten Unterordnung. So damit spricht ja hier in 7 Vers 11, ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Ja, dass nicht die Frau nur erfährt, sie hat ein Verlangen nach ihm, aber er herrscht über sie, sondern hier dieses, ich gehöre ihm, aber ich weiß auch, er liebt mich. Ich weiß auch, dass seine Liebe zu mir echt ist. Und das formt wieder die Schöpfungsordnung in einer guten Symbiose, in einem guten Zusammenspiel. Etwas, was dann auch das Neue Testament stark bestätigt. Das Hohelied zeigt die Form der gegenseitigen Hilfe und Liebe auf, die Gott gefällt. Mann und Frau gestehen sich gegenseitig in den fröhlichsten Bildern die Liebe. Sie sehen und sie merken auf die Schönheit des anderen, wie Gott sie geschaffen hat. Und sie missbrauchen die Unterschiede nicht, sondern sie schätzen sie. Das wird hier im Hohelied aufgezeigt. Und sie kehren in dieser Bildersprache immer wieder zurück zum Garten der Liebe. Vielleicht ist euch das aufgefallen beim Lesen. Und ich denke, das ist ein Hinweis darauf, dass hier eine Liebe beschrieben wird, die uns an den Garten Eden, an den Garten der Wonne und der Unschuld erinnern soll. Die Bibel beschreibt uns hier eine Liebe, die uns zurückerinnern darf an den Garten Eden. Und wir sehen auch, die Bibel beschreibt die körperliche Liebe oft als eine Form der Erkenntnis. Das heißt, Adam erkannte seine Frau. Gott hat die partnerschaftliche Liebe gegeben als eine Erfahrung persönlicher Erkenntnis. Und zwar eine Erfahrung, eine Erkenntnis mit allen Sinnen. Nicht nur eine Art rationale Erkenntnis, nicht nur, dass ich Informationen sammle, sondern eine tiefgehende, ganz persönliche Erkenntnis. Eine liebevolle Erkenntnis der ganzen Person, des ganzen Partners, körperlich, seelisch, emotional, sinnlich. Und die Liebe ist eine Erinnerung tiefgehender, liebevoller, völliger Erkenntnis. Natürlich ist die Liebe zwischen Sündern in dieser Welt auch behaftet mit Schwächen, mit Verletzungen, mit Sorgen. Doch interessanterweise ist die Ehe die Institution, die hineinreicht bis vor den Sündenfall, bis zum Garten Eden. Da, wo Gott dieses Bündnis zwischen Adam und Eva geschaffen hat. Und diese Freude an der Liebe, sie soll uns Menschen daran erinnern, an das, was Gott auch über den Sündenfall hinaus in der Ewigkeit bereitet hat, denen, die ihn lieben. Im Himmelreich wird das Bild der Ehe abgetan. Wir werden nicht mehr heiraten und nicht mehr verheiratet werden, sagt Jesus. Die Ehe selbst wird vergangen sein, aber eine noch höhere, völligere Form der liebevollen Erkenntnis wird für alle Gläubigen bestehen, egal ob sie in diesem Leben verheiratet oder alleinstehend sind. Die Liebe der Ehe, der Partnerschaft ist ein Hinweis, eine Erinnerung an das Gute, was Gott geschaffen hat am Anfang der Schöpfung. Und es ist ein Hinweis darauf, was Gott schaffen wird. Eine Erkenntnis, die völlig sein wird. Eine liebevolle, freudige Erkenntnis in alle Ewigkeit. Eine Gott ist es, der es schafft, eine tiefgehende, liebevolle, erfüllende Erkenntnis. Und wir sehen als weiteres nicht nur diese Schöpfung der Liebe Gottes, sondern die Liebe zwischen Mann und Frau, sie soll uns auch nach dem Neuen Testament erinnern an die Retterliebe Gottes in Jesus Christus. Und hier sehen wir sozusagen unseren Hinweis auf den Messias. Wie gesagt, dieses Buch, es beschreibt in erster Linie die natürliche Liebe zwischen Mann und Frau. Und es gibt einige Ausleger, die waren da so zögerlich und wollten nicht zulassen, dass es hier tatsächlich eine Beschreibung von einer intimen Partnerschaft geht, dass sie versucht haben, lieber alles als einen ganz direkten Hinweis auf Christus zu sehen. Ja, der Kirchenvater Kyrill von Alexandria, er legt zum Beispiel den Vers aus, wo es heißt, ein Myrrenbeutelchen ist mir mein Geliebter, das zwischen meinen Brüsten ruht. Und er legt es so aus, das ist ein Bild auf Christus, hiermit ist Christus gemeint, mit diesem Myrrenbeutelchen, der zwischen dem Alten und dem Neuen Testament ruht. Nun, solche Allegorien als Hauptinterpretation zu verstehen, ist sehr gefährlich. Damit kann man im Grunde auch viele andere geschichtliche Bücher völlig verzerren. Aber was wir wissen ist, dass die tatsächliche, dass die reale, die wirkliche, verbindliche, sinnliche Liebe der Ehe zwischen Mann und Frau ein Hinweis auf etwas Höheres sein soll. Paulus lehrt in Epheser 5, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also in dieser Reihenfolge ist das Buch Hohelied ein Hinweis auf die Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde, weil eben die Ehe an sich, die Liebe zwischen Mann und Frau von Gott so eingerichtet ist, dass sie uns Menschen hinweisen soll auf Christus und seine Liebe zu seiner Braut. Sinnliche Liebe und eheliche Verbindlichkeit weist uns auf die Retterliebe Jesu Christi zu seiner Gemeinde als seine Braut, weist uns auf die Retterliebe Gottes, der seinen Sohn gegeben hat aus Liebe und so seine Liebe gezeigt hat zu dieser Welt, weist uns auf Christus, der sagt, größere Liebe hat niemand als der sein Leben gibt für seine Freunde. Das Hohelied geht nicht primär um das Evangelium. Aber die beschriebene, Gott wohlgefällige, echte Liebe ist ein Bild der Schöpfung Gottes auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Braut, auf das Evangelium selbst. Amen. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu diesem Buch? Gerd.
Ich kann noch kurz ergänzen. Gerade der letzte Punkt, den du angesprochen hast, in der Offenbarung ist ja auch die Rede von der Hochzeit, vom Hochzeitsmahl des Lammes. Ja. Und von der Braut des Lammes. Und das ist schon auch ein Hinweis darauf, dass wir das so sehen dürfen. Dass dieses Lied uns etwas bewährt über die Beziehung zwischen Christus und seiner Braut, Christus und seiner Gemeinde. Und wenn ich denke an Predigten, die ich gehört oder gelesen habe, der Aspekt war eigentlich immer stärker als der erstere. Obwohl die Reihenfolge so ist, wie du es gesagt hast. Es ist in erster Linie geschrieben auf die eheliche Beziehung, auf die exklusive Beziehung, diesen Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Eine Schwierigkeit darin sehe ich, oder die mir immer wieder begegnet, ist, die Bilder sagen uns nicht mehr allzu viel.
Ja.
Weil wir in einer ganz anderen Welt leben als die beiden damals oder auch als das Buch geschrieben wurde. Und das macht uns aus unserer heutigen Sicht den Zugang zu diesem Aspekt der Liebe zwischen Mann und Frau recht schwer.
Stimmt.
Es ist einfacher, das auf Christus und seine Gemeinde anzulegen, komischerweise, weil wir immer denken, ja, der Herr ist mein Hirte und da sind wir schon so gewohnt, das zu übertragen, ja. Und doch, Spurgeon hat evangelistische Predigten gehalten über das Hohelied und so weiter, das war ganz großartig.
Ja.
Aber da hat er vor allem diesen zweiten Aspekt genommen, der Mann, das ist Christus, und die Frau, das ist die Gemeinde, so. Deswegen, ich denke, es ist wichtig, bei all diesen ganzen allegorischen Fehlinterpretationen gibt es doch im Neuen Testament diese eine wirkliche Betonung, dass wir etwas daraus lernen können für die Kostbarkeit unseres Erlösers.
Also das Bild dieser Hochzeit, dieser Verbindung zwischen Mann und Frau ist tatsächlich im Neuen Testament ein ganz, ganz starkes und ein besonders schönes auch. Ja? Aber man kann natürlich das Hohelied dann auch in ein bisschen falscher Weise in etwas hineinzwängen. Aber ich glaube, wenn man die richtige Reihenfolge erkennt und die Aussagen in guter Weise differenzieren kann, dann ist das eben gerade ein bildgewaltiges Instrument, um tatsächlich auf diese reale Liebe auch von Christus hinzuweisen, ja. Und wenn man denkt, du hast gerade angesprochen, die Bilder, sie sind uns nicht mehr so bekannt. Man sieht hier, wie Salomo und Sulamit Freude hatten an der Schöpfung Gottes, an den Tieren, an den Pflanzen, an den Genüssen auch die Kostbarkeiten, die Köstlichkeiten, die Gott geschaffen hat. Und es ist tatsächlich so, auch das sollten wir uns anlernen, uns zu freuen über die Süße von Honig. Und das als ein Bild der Liebe Gottes zu uns auch wahrzunehmen, dass er das geschaffen hat und dann aber auch etwas ausdrücken zu können, dass wir lernen, auch die Freude an der Schönheit und an dem Guten in der Partnerschaft, das auch auszudrücken, zu kommunizieren. Ja.
Das ist ein Geheimnis, das Christus uns. Paulus beschreibt das als ein Geheimnis. Ne? Und das hat Salomo überhaupt nicht gewusst.
Ja.
Das haben wir im Neuen Testament erst raus. Jena wusste es auch nicht. Und der Paulus hat es geändert.
So ist es, genau. Ein Geheimnis, das nur noch geoffenbart ist. Ja.